Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Menschwerdung, als Gott noch Windeln trug, das ist unser Thema mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Heute ist Heiliger Abend, Weihnachten steht vor der Tür. Viele hetzen noch durch die Läden, um noch die letzten Geschenke zu ergattern, den Weihnachtsbraten auf den Tisch zu bringen oder den Weihnachtsbaum zu schmücken. Wie aber sieht es mit unserer inneren Vorbereitung aus? Gott wird Mensch. Dieses Wunder feiern wir an Weihnachten. Wie sehr haben wir uns aber schon an die Krippendarstellung gewöhnt, sodass wir gar nicht mehr aufhorchen, was das eigentlich bedeutet? In dieser Sendung wollen wir uns noch einmal ganz bewusst auf Weihnachten vorbereiten. Unser Thema Menschwerdung, als Gott noch Windeln trug. Dazu ist bei uns der Franziskaner der Erneuerung, Pater Paulus Maria Tautz, zu Gast. Grüß Gott, Pater Paulus Maria.
Ja, grüß Gott.
Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Radio Maria, Sie werden jetzt vielleicht überhaupt keine Zeit haben, noch für einen Haufen Worte. Sie schmücken vielleicht gerade den Weihnachtsbaum oder machen die Kinder fertig für das Krippenspiel. Und die Kinderchristnacht ist ja auch meistens vorgelegt. Oder vielleicht sogar die Weihnachtsgans bäckt vor sich hin im Backofen. Und Sie haben null Interesse eigentlich, noch eine Sendung zu hören. Aber vielleicht haben Sie einfach das Radio an und nebenbei können Sie noch uns ein Ohr schenken. Denn ich möchte einfach und hoffe, neue Impulse geben über die Gedanken der Menschwerdung. Das ist ein franziskanisches Thema. Franziskus war begeistert von der Menschwerdung Gottes, die Demut Gottes. Seht die Demut Gottes, so hat er ganz oft gesagt. Die Krippe, die Eucharistie, das Kreuz, das sind ganz franziskanische Themen, aber eben auch sehr theologische Themen. Da wollen wir uns ein bisschen heranmachen an dieses Thema der Menschwerdung. Ich habe auch vielleicht einen lustigen Titel da gewählt, als Gott noch Windeln trug, weil das, denke ich, mir ein Paradox, ein Gegensatz ausdrückt, der einfach für andere Religionen, für viele unserer Zeitgenossen auch einen Skandal bedeutet. Wie kann Gott Mensch werden, der Geist ist, Fleisch werden? Ist es nicht so, dass wir eigentlich dem Fleisch entfliehen wollen? Wir wollen das Fleisch überwinden. Wir wollen frei werden von allen Irdischen, damit eben auch von Schmerzen und Sorgen. Wir sind ja eigentlich in einer Zeit, wo der Körper verherrlicht wird, aber letzten Endes haben wir auch ganz große Probleme mit dem Körper. Wir wollen den Körper einfach irgendwie auch nicht mehr spüren, immer jung machen, viele Medikamente stopfen wir in uns rein, dass wir eben auch keinen Schmerz mehr spüren und sowas, dass wir eben keine Vergänglichkeit spüren. Und letzten Endes möchte der Herr das Fleisch befreien, aber uns nicht vom Fleisch befreien. Er wird einer von uns und das ist ein Skandal, was Unerhörtes. Und Skandal ist ja irgendwie ein Wort, was in der Bedeutung heißt, über das ich falle, über das ich stolpere. Und da müssen wir genau hinschauen, was heißt denn das, Menschwerdung, ein Skandal? Gott wird Mensch, einer von uns, der schläft, schwitzt, isst, hustet, auf Toilette muss, der altert, krank wird, stirbt. Unglaublich. Gott kann sterben. Wie geht das? Was für andere undenkbar ist, wird für uns Christen Erlösung und Befreiung. Vielleicht bleiben wir einfach noch bei dem Gedanken dieser Realität. Stell dir vor, Jesus sitzt vor dir beim Friseur, bestellt gerade einen Kaffee, wechselt deine Sommerreifen, wäscht neben dir die Hände, überholt dich auf der Autobahn, läuft vor dir mit dem Schulranzen auf dem Rücken. Stell dir vor, Jesus wird neu geboren, in deine Hände gelegt und jemand macht ein Foto von euch beiden. Was? Jesus macht ein Foto von mir oder besser gesagt mit mir? Ja, Gott und ich machen ein Selfie. Im Englischen sagt man Selfie, wenn man ein Fotoapparat quasi selbst hält und dann ein Foto von sich selbst macht. Das machen die Leute auf irgendwelchen Aufzügen, im Flugzeug, auf Bergen und so weiter. Und auf einmal macht das Gott mit mir, ein Selfie-Foto. Das heißt eben, er ist gleich neben mir. Er ist mit mir auf dem Weg. Er begleitet mich. In der Eucharistie sogar ist er in mir. Ich bin nicht mehr alleine. Ich bin nicht mehr isoliert. Es gibt Hoffnung auf Leben. Der Titel, als Gott noch Windeln trug, der drückt eben einen krassen Gegensatz aus. Warum trägt Gott Windeln? So ein Quatsch, würden wir in Sachsen sagen. Gott trägt Windeln, weil ich Windeln getragen habe. Warum wird Gott Mensch? Weil ich Mensch bin. Die Liebe will vereint sein mit dem Geliebten. Gottes Liebe fordert einfach die Vereinigung mit dem Menschen. Wir verändern nur den wirklich, den wir aus Herzen lieben. Und Liebe ist das Betriebssystem Gottes. Im Buch Genesis gibt es ja zwei Schöpfungsberichte. Und im zweiten, da sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Also er sagt, es ist eine Mehrzahl und davon gehen wir aus. Die Dreifaltigkeit sagt einfach, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Ja, hat Gott eine Nase, ein Ohren, Mund? Ja, Jesus schon. Und so wird das praktisch vorausgesehen. Ich werde mal Mensch werden. Ich werde mal genauso ausschauen. Und eben auch Maria, die neue Eva. Don Scotus hat ja in dieser unbefleckten Empfängnistheorie, also Theologie, über Maria gesagt, dass sie schon im Voraus von Anfang an bestimmt war, die Mutter Gottes zu werden, weil Gott die Welt so liebt. Das war kein Nothilfsprogramm, dass Gott, oh je, jetzt muss ich Mensch werden, weil die Menschen jetzt vom Baum gegessen haben, sondern die Liebe hat es einfach erfordert, diese Vereinigung. Zuvor eine kleine Geschichte. Manchmal machen Geschichten ja einiges deutlicher, was wir ja schwer vielleicht begreifen können. Da war mal ein einfacher Bauer und der macht gerade seinen Hof winterbereit und siehe, die ersten Schneeflocken fallen schon. Wie gewohnt holt er das Vogelhäuschen aus dem Schuppen, um den Vögeln die benötigte Nahrung zu ermöglichen, aber es schneit nicht nur, sondern es stürmt noch dazu. Unmöglich, jetzt das Vogelhäuschen aufzubauen, unmöglich, dass die Vögel überhaupt dahin kommen. Das Vogelfutter wird weggeweht oder vom angewehten Schnee zugedeckt. Was könnte er tun, um den Vögeln zu helfen? Ah, er hat eine Idee. Er öffnet die Garage, zwei Türflügel, streut das Futter in die leere Garage und wartet, dass die Vögel mutig da hineinfliegen. Und er wartet, dann steuert er demonstrativ noch mehr Futter hin, öffnet das Garagentor noch weiter und beginnt sogar, wie bei seinen Hühnern, mit einem Art Lockruf. Put, put, put oder sowas machen ja manche. Und ohne Erfolg. Die Vögel kennen die Garage nicht, die kennen diesen Vorgang nicht und bleiben verängstigt im Schneesturm sitzen. Da kommt ihm der Gedanke, dass er selbst ein Vogel werden müsste, um diesen kleinen verstörten Lebewesen den Weg zum Futter zu zeigen. Ja, das ist es, sagt er sich. Ich würde ihnen vorausfliegen, denn als Vogel unter Vögeln würden sie mir glauben, würden sie mich verstehen. Ja, das ist eine Geschichte, aber die vielleicht ein bisschen Licht darauf wirft, wie wir überhaupt lernen. Ja, wir lernen durch unsere Sinne. Wir haben 5 Sinne. Tasten, riechen, schmecken, sehen, hören. Und warum haben wir es so lange gebraucht zu erkennen, dass die Weltkugel eine Kugel ist, dass die Welt sich um sich dreht? Oder versteht jemand die Natur des elektrischen Stromes? Warum hat das so lange gedauert, dass wir das verstehen konnten? Beim Strom sind wir uns noch nicht so sicher. Ja, durch die Sinne konnten wir das eben nicht richtig begreifen. Wie sagt das schon? Also wir konnten das nicht richtig tasten. Erst zum Beispiel durch die Astronomie oder jetzt eben auch durch diese anderen Wissenschaften, dass wir den elektrischen Strom besser prüfen können, verstehen können, so können wir das ertasten und dann eben auch verstehen. So deshalb war es wichtig, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, ein Mensch wurde, wie du und ich, damit wir verstehen, sehen, hören, anfassen, schmecken, riechen und glauben können, wie sehr wir geliebt sind. Gott wurde ein Mensch, damit wir vergöttlicht werden. Er wurde es dort, wo man schon darauf wartete, im jüdischen Volk. Und er wurde es dort, wo man bereits lesen und schreiben konnte. Wir in Deutschland haben ja noch Wildschweine gejagt. Die Menschwerdung Gottes ist die wahre Evolution des Menschen. Ein wirklicher Fortschritt, eine höhere Stufe. Gottes Geist, und deshalb ist es so schwer, ihn zu erkennen. Gott ist der Begriff für jemanden, der unser Denken und Begreifen übersteigt. Gott, der Geist ist, hat aber auch viel Zeug, viel Materie gemacht. Galaxien, Sterne, Milchstraßen, Planeten und auf unserer Ebene auch Bäume, Wasserfälle, idealen Luftdruck, Wiesen, Käfer und als Höhepunkt den Mensch. Wir können sagen, Gott ist regelrecht ein Materialist. Er liebt Materie, er liebt Zeug, er liebt Berge, Bäume, Natur. Das ist übrigens das erste Buch, was Gott geschrieben hat. Warum ist das alles so? Warum ist nur dieser Planet belebt? Warum ist der Mensch so anders als Tiere und Pflanzen? Warum sind die Menschenbedingungen, Lebensbedingungen auf dieser Erde lebensfreundlicher und woanders nur Wüste, Finsternis, ewiges Eis oder versengende Hitze? Hier berühren wir ein Geheimnis der Liebe. Gott ist Liebe, sein System, Betriebssystem ist Liebe. Wir können Gott nur verstehen von der Liebe her. Liebe möchte wachsen, sich verschenken, vertrauen, einmalig sein, ewig leben, konkret sein, mit allen fünf Sinnen lieben. Echte Liebe möchte sich zeigen, braucht Zeichen. Auch wenn sich Verliebte über Jahre die schönsten Briefe schreiben würden, irgendwann wollen sie sich sehen, sprechen, berühren, sich vereinen. Das ist einfach das Gesetz der Liebe. Wir Menschen können kein Phantom lieben, keine bloße Ideen. Nicht einmal ein Buch, selbst wenn es die Bibel ist. Wir können nur persönlich lieben. Wir brauchen den Menschen, wir brauchen ein Gegenüber, wir brauchen unseresgleichen. Sonst können wir nicht verstehen, ja, was Liebe ist. Es ist wie mit einer Sprache. Wir müssen eine Sprache sprechen können, sonst verstehen wir uns nicht. Und nun wird Gott, der Geist ist, unendlich und begreiflich, wird ein Mensch, den wir begreifen können. Jetzt wird diese Beziehung menschlich und eigentlich erst möglich. Was das Alte Testament im Vorschatten vorausgeschaut hat, vorausgezeigt hat, wird jetzt erfüllt. Jetzt können wir wahrhaft verstehen, den, den die Menschen des Alten Testaments nur erahnen konnten. Denn jetzt können wir diesen Gott ertasten, sehen, hören, riechen und schmecken. Wir müssen uns das mal vorstellen. Da kommt Jesus gelaufen und was das heißt, ein richtiges Gegenüber. Warum sind ihm die Menschen gefolgt? Sie haben einen wahren Menschen entdeckt, einen vollkommenen Menschen. Das war der absolute Hammer. Ja, und wir können uns das gar nicht richtig vorstellen, weil wir nur so viel Gebrochenheit erleben. Aber Gottes Liebe, und das hat bei Jesus durchgeschienen. Jetzt verstehen wir auch, warum die Urchristen und die katholische Kirche darauf bestehen, dass das Reich Gottes real ist, dass die Glaubenswahrheiten konkret sind, dass Gott auch jetzt noch leibhaftig unter uns ist. Das ist mein Leib. Und das stimmt wirklich. Hier ist mein Leib. Dann ist es auch der Leib Christi, das Blut Christi. Und die Sakramente sind echte Berührung. Wie vor 2000 Jahren, so berührt uns Jesus immer noch. Im großen Jetzt Gottes leben wir. Er ist immer noch gegenwärtig in dieser Welt. Gott wird Mensch, damit wir wahrhaftig Menschen werden. Gott wird Mensch, damit wir verstehen, wie Menschsein geht. Ja, wie das überhaupt zu gebrauchen ist, diese Maschine Mensch. Gott wird Mensch, damit wir Gott und die Menschen lieben lernen. Wir brauchen einen Lehrer, wir brauchen einen Meister, wie Lehrlinge, die brauchen einfach jemanden, der es besser weiß, der es besser kennt. So, wenn wir ein Auto haben, zum Beispiel ein Problem mit dem Auto, dann laufen wir zum Automechaniker, nicht zum Bäcker nebenan. Wir vermuten mal, dass der Automechaniker besser Bescheid weiß, weil der eben mit Autos zu tun hat. Der kennt den Hersteller, der kennt die Marke. Und wenn wir ein echtes Problem haben, dann muss der Automechaniker wirklich auch zum Hersteller schreiben und sagen, ich brauche dies und dieses Teil, weil nur ihr dieses Teil habt. Nur ihr versteht das, was hier wirklich gebraucht wird. So, Gott ist unser Hersteller und er schickt quasi den Kundigen, der versteht, wie das geht, wie die Maschine wirklich rund läuft. So, der, der den Menschen gemacht hat und selbst Mensch wurde, weiß am besten, wie wir damit klarkommen können. Am besten immer gleich zum Hersteller gehen, nicht zu dem, der nur Kopien macht. Und das ist eben auch der Teufel. Der Teufel ist der Affe Gottes, der alles nachmacht, aber eben schlechter. Und die Dinge halten nicht. Auch Satan kann auch heilen, aber nur für kurze Zeit und unvollkommen. So, Jesus ist der wahre Menschenspezialist. Jesus hat den Meisterplan in seiner Hand. Jesus ist die Antwort auf alle unsere Fragen. Aber fragen wir, kommen wir zu ihm? Ja, wollen wir wirklich eine Lösung von ihm hören? Alles, was wir hier im Westen an Freiheit, Toleranz, Menschenwürde, Gleichberechtigung haben, alle diese Errungenschaften kommen letztlich von Jesus, kommen von dem Christentum, dem gelebten Christentum. Und wir sehen jetzt auch, also dank der Nachrichten, die echten Unterschiede. Möchten Sie jetzt im Nahen Osten leben? Bitteschön. Möchten Sie in Ägypten leben? Möchten Sie in Saudi-Arabien leben? Möchten Sie in Indien leben? Möchten Sie in China leben? Selbst Japan, ja, ist nicht so einfach für Frauen dort zu leben, für Familien. So, es gibt immer diesen Unterschied, den wir jetzt immer klarer erkennen, aha, mit Jesus, ohne Jesus. Das Christentum ist ein echter Kenner der Menschwerdung. Wie werde ich ein richtiger Mensch? Wie geht das? Der heilige Irenäus hat mal im ersten Jahrhundert schon gesagt, Gloria Dei vivens homo. In einem lebendigen Menschen verherrlicht sich Gott. Die ersten Christen haben das schon verstanden, dass mit Christus das echte Menschsein möglich sein kann. Und nur so kann eigentlich die Gesellschaft menschenwürdig werden, menschenfreundlich. Die Rente, Krankengeld, Tierschutz, Krankenwaisenhäuser, Altenpflege, Kinderschutz, Bankenregelung, Versicherung und vieles mehr sind alles Errungenschaften des Christentums. Die gibt es jetzt weltweit, weil einfach das zum Standard geworden ist. Ich habe mal einen Missionar von China gehört und der hat gesagt, dass die Chinesen ganz offen sind der katholischen Kirche gegenüber, weil sie sehen, dass wir die besten Lösungen haben, dass der Westen eigentlich diesen Fortschritt errungen hat durch das Christentum. Das Christentum sagt eben auch durch die Menschwerdung Christi, alles ist gut, alles Erschaffene ist gut, das Leben ist gut. Das heißt eben auch, wir können es erforschen, wir können es erkunden, wir können es messen. Wir brauchen es nicht irgendwie wegträumen. Wir können wirklich mit dieser Realität umgehen, weil alles gut ist. Alles, was von Gott kommt, ist gut. Alles, was geschaffen ist, ist gut. Und selbst das Leiden ist gut, weil es uns zum Guten bringt. Also das ist eine ganz tolle, positive Einstellung des Christen. Ohne Christentum wäre jeder Tag Montag. Gäbe es noch Sklaverei. Und in vielen Orten der Welt kommt es wieder. Sklaverei ist ganz verbreitet. Leider Gottes. Und ohne Christentum keine Umweltkonferenzen. Wir haben uns daran gewöhnt, aber Umweltschutz kommt vom Christentum. Hey, diese Welt ist gut. Diese Welt müssen wir erhalten. Das ist die Handschrift Gottes. Gott kommt in diese Welt, also ist diese Welt, der Staub der Welt, heilig. Die katholische Kirche ist ein Experte der Menschlichkeit. Und die katholische Kirche hat das weltweit größte Gesundheits- und Bildungswesen. Das heißt eben auch, wir haben die meisten Experten und Angestellten in diesen Gebieten. Die katholische Kirche hat Erfahrung als älteste Institution der Welt. Der Vatikan ist der älteste Staat der Welt. Wir haben das älteste, wirklich moderne Rechtssystem der Welt. Es ist unglaublich. Katholische Kirche ist vollkommen in, up to date. Der Vatikan war der erste Staat, der CO2-neutral wurde, noch vor Island. Das hat Papst Benedikt geschafft. Also wir können ruhig mal ehrgeizig sein. Das Christentum weiß klare Antworten auf Themen des Lebens, Kindererziehung, Schule, Beruf, Ehe und Familie, Banking, Umweltschutz, Kranken-, Altenpflege, Krieg und Frieden, Schuld und Vergebung, Tod und Leben. In vielen Fragen sind wir einfach voraus. Es gibt diesen Witz, dass die katholische Kirche oft 3 Tage zu früh oder 3 Tage zu spät auf dem Bahnhof erscheint. Also manchmal sind wir zu spät, aber ganz oft sind wir zu früh auch auf dem Bahnhof. Und wir sind prophetisch. So, und das können wir uns auch mal auf die Fahnen schreiben, da brauchen wir uns da nicht verstecken. Jesus ging durch all diese menschlichen Lebenssituationen, um uns ein Beispiel zu geben. Alles, was Jesus getan hat, hat er uns zum Nachahmen getan. Nicht nur unter Eucharistie, tu dies zu meinem Gedächtnis, sondern überall, lebt so, wie ich lebe. Das heißt ja auch Christsein. Aha, wir leben wie Christen, wie Christus eben. Das heißt, Jünger werden, nachahmen, so wie die Jünger den Rabbi nachgemacht haben, genauso essen, genauso reden, genauso laufen. Das war schon fast ein bisschen äffisch, aber so macht man das mit dem Lehrmeister, ja. Ich spiele genauso das Instrument wie meine Lehrerin, ja, so lernen wir. Und so können wir auch von Jesus am besten lernen. Mit Jesus hat sich das gesamte Menschenbild verwandelt. Könnten wir uns eine Welt ohne Christentum vorstellen? Also ganz konkret, das würde vielleicht noch heißen, wir haben hier Menschenopfer, wir würden Bäume anbeten. Wir lachen vielleicht jetzt drüber, aber das kommt alles wieder, das Neuheitentum, die machen verrückte Dinge, wie solche Sachen. Also wer nicht an Gott glaubt, der fängt dann irgendwie an alles zu glauben. Und das erleben wir vielleicht auch bei unseren Zeitgenossen, die auf einmal, wie sie sagen, fast ein bisschen naiv werden. Ja, und Jesus kommt und kam, eine Revolution der Liebe zu beginnen. Und die Liebe verändert alles, das wissen wir. Die Liebe siegt immer. Und mit der Liebe kommt eine Kultur der Vergebung. Und wir schauen auch in die Welt hinaus. Vergebung, das ist ein Riesenproblem in der Welt, auch im Mittleren Osten zum Beispiel. Diese Völker können einfach nicht vergeben. Und das ist einfach nicht in diesem DNA dieser Religion drin. Und Jesus kommt, vergibt und er lehrt uns vergeben. Wenn ihr nicht vergebt, wie der Vater euch vergeben hat, wird euch nicht verziehen. Also das ist ein Muss. Barmherzigkeit ist der zweite Name Gottes. So, Jesus ist der große Vergebende, der große Barmherzige und er schafft eine barmherzige Gesellschaft. So eine Kultur der Barmherzigkeit, der Liebe. Und das ist nichts für Schwache, es ist was für Starke. So viele Kulturen und Religionen und Philosophien, die haben nach dem Motto gelebt oder leben nach dem Motto nichts wie weg von diesem Ort des Leidens, der Begrenztheit, der Lieblosigkeit. Also die erleben einfach die Welt als schroffe Realität, als brutal. Hier müssen wir uns einfach irgendwie mit Drogen wegbegeben oder so lange meditieren, dass wir keinen Schmerz mehr spüren oder dass wir alles vergessen, keine Vergangenheit, keine Zukunft mehr haben, weil das eben uns beängstigt. Wir Christen können damit leben, wir sollen damit leben, wir sollen ganz bewusst schauen, aha, was ist denn in meiner Familie los, was ist denn in meiner Kindheit los gewesen? Jetzt schaue ich da mit den Augen Gottes hinein und mit Liebe, dann auf einmal ist Heilung möglich, Vergebung möglich, Neuanfang möglich. Das ist Christentum, das ist Weihnachten, das ist das Konzept, das Rezept der Menschwerdung, der Menschenfreundlichkeit, der Ausweg, ja, hin zu einer ganz neuen Gesellschaft, die uns keine Partei, kein System geben kann. Wir brauchen die Person Gottes, wir brauchen die Person Jesu. Und jetzt wollen wir eine kurze Musikpause machen. Und dieses Lied ist auch über das Verstehen Gottes, auf diesen Berg Gottes steigen und einfach Danke sagen. Was hat Gott mir geschenkt, John? Es ist unglaublich, ich bin so beschenkt.
Menschwerdung, als Gott noch Windeln trug, das ist das Thema heute in der Sendung Spiritualität mit Pater Paulus Maria Tautz. Es geht weiter im Vortrag.
Ja, so das war David Crowder und den liebe ich sehr, weil der so kreativ ist. Und ich denke mir auch, das ist das Christentum. Das Christentum ist kreativ. Wir haben Gott als Mensch mitten unter uns, Gott für uns, Emmanuel, kennengelernt. Und das heißt eben auch, alles, was wir fühlen, was wir denken, was wir tun, sprechen, es ist wert, ist heilig, ist wertvoll. Wir können Bilder malen, wir können Musik schreiben, wir können Wissenschaft betreiben, wir können uns für Gerechtigkeit einsetzen, ja, für Kranke, für Weise. Dieses Leben lohnt sich einfach zu leben. Es ist wert, das zu leben, auch Leiden zu ertragen. Ja, neue Medikamente zu entdecken, neue Sprachen und so weiter. Es ist ein Riesengebiet und ich denke mir auch, das, was die anderen Völker vielleicht an uns, wie ich mal sagen, in dem alten Europa so bestaunen, ist diese Lebendigkeit. Und wenn wir uns wirklich mal Europa anschauen, die ganzen Völker, Länder, die hier existieren, wir haben doch alle irgendwie was ganz Einmaliges. Wir sind doch alle irgendwie was ganz Charakteristisches. Und das heißt eben, jeder darf so sein, wie er ist. Und jetzt erleben wir momentan so eine Gleichmacherei. Jeder bekommt eine Nummer. Namen sind viel zu kompliziert. Nummern sind doch einfacher. Und jetzt auf einmal, es fehlt nur noch, wir kriegen so einen Chip in die Vorstirn rein und sowas. Und die Leute würden das vielleicht noch gutheißen, weil ihnen ihr Leben eigentlich egal ist. Und ich denke mir, das kann uns nicht sein. Wir Christen sind einfach geheiligt und wertvoll gemacht durch Jesus Christus, durch seine Gegenwart unter uns, in uns, mitten bei uns. Und das ist was ganz Tolles. Und manchmal sage ich auch den Leuten oder gebe ich ihnen die Frage mit, liebt euch jemand so wie Jesus? Überlegt mal. Dann müssen wir uns einfach sagen, nee, es gibt niemanden, der mich so liebt wie Jesus. Ich kann eigentlich gar nicht mehr ohne Jesus existieren, weil dann würde sich alles in Sinnlosigkeit, ja, verändern. So, jeder Atemzug ist Gott heilig. Jeder Mensch ist heilig, auch die Behinderten, die Kranken. Dann sind sie einfach in ihrem biologischen Leben wertvoll. So, vom der Empfängnis und Befruchtung des Menschen bis hin zum Tod, alles ist heilig. Die Mühen, die Arbeiten, ja, das Aufwachsen, die Ausbildung, alles ist Gott heilig. Freundschaften, unsere Beziehungen sind heilig. Kinder, Behinderte, Alte, Kranke, Sterbende, Leidende, alles, was damit zusammenhängt, die sind Gott heilig. Ehe und Sex sind heilig. So, man kann das einfach ausdehnen in jegliche Beziehung. Da gab es von diesem Streit, kommen unsere Haustiere in den Himmel. Und dann sagte Papst Benedikt ganz einfach, alles, was wir lieben, kommt in den Himmel. Weil das ist Gott wichtig, weil wir es eben lieben. Und dann ist es auch Gott wichtig. Er ist unser Bruder geworden in der Menschwerdung. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Wenn Jesus unser Bruder ist, dann sind wir erstklassige Verwandte Gottes. Das heißt eben auch erstklassige Miterben. Wir haben ein echtes Recht auf Gottes Leben. Im guten Sinn. Und wenn ich zu Hause bin oder, ja, oder bei meiner Schwester oder meinem Bruder, dann mache ich einfach den Kühlschrank auf, ich nehme mir einfach was, und wenn es zu kalt wird, dann drehe ich die Heizung auf. Ich frag mal, als wenn ich jetzt in der fremden Wohnung bin, natürlich und sowas, ne? Aber man fühlt sich dann doch zu Hause. Man fragt nicht um jedes bisschen, weil das mein Zuhause ist. So, und genauso sind wir zu Hause bei Gott. Gott ist bei uns zu Hause. Das ist eine wunderbare Wirklichkeit. Das ist was ganz Tolles und müsste eigentlich uns alle vollkommen aus der Depression heben. Und das heißt eben auch, unsere Welt, so gebrochen und schön, ist heilig, wie sie ist. Und wir wissen, das ist nicht das Paradies. Wir sind hier im Exil. Aber es ist ein schönes Exil. Und es lohnt sich, hier zu sein. Wir können Danke sagen. Sogar meine Fehler und Versagen, die machen mit Jesus Sinn. Auf einmal wird alles gut. Es gibt immer eine Tür heraus aus der Not. Leiden und Sterben in Gottes Augen machen Sinn. So, wir können uns auf diese menschliche Reise begeben und wir wissen, dass wir ein gutes Ziel haben. Alles ist es wert, ja, durchzumachen und zu bejahen. Und das sagen ganz viele geistliche Meister, sie sagen einfach, machen Sie sich nicht so viel Gedanken über das Geheimnis des Lebens. Leben Sie im Moment, sagen Sie Danke und leben Sie einfach weiter. Immer in die Zukunft schauen, mit Jesus immer voran, sagte der heilige Bonaventura. Mit Jesus immer Wachstum, immer positiv. Und die Kirche jedes Jahr wächst um 10 Millionen, mindestens. So, das ist hängt auch nicht nur mit dem Wachstum der Menschheit zusammen. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes. Man kann das wirklich beobachten, wie die Kirche wächst. So, wir haben einen wunderbaren Freund in Jesus. Niemand hat so einen Freund wie wir. Wir können alles bestehen, alle Herausforderungen angehen. Ja, in Jesus hat Gott Windeln getragen, aber in Jesus ist er auch auferstanden. Er hat alles mitgemacht, aber die Tür des Todes durchstoßen. Also, und das Grab ist leer. Das heißt, jede heilige Messe, jedes Gebet, jedes Sakrament ist eine Berührung mit dem Auferstandenen, mit einem ganz neuen Leben, mit dem Ursprung des Lebens, wie es gemeint war. Wir haben jetzt eine mehr oder weniger anstrengende Adventszeit hinter uns. Und jetzt vor uns die Zielprämie. So, Weihnachten, die heilige Nacht. Und das wurde immer im Altertum als Sonnenwende gefeiert. Und Jesus, das wahre Licht der Welt, ist wirklich geboren. Jesus ist die Sonnenwende. Endlich Licht, endlich geht es bergauf. Die Dunkelheit ist besiegt. Und genauso in unserer Menschheit. Alles ist heilig. Es gibt keine Sinnlosigkeit mehr. Jeder Atemzug, den wir tun, ist Gott heilig. Er liebt uns, wie wir sind. Das ist ein Riesengeschenk. Das ist so unglaublich, dass wir es teilweise gar nicht glauben können. Manchmal sagen wir, Gott liebt alle Menschen. Aber bei mir hat er eine Ausnahme gemacht. Mich liebt er nicht. So, und das ist, denke ich, eine ganz große Versuchung. Wir müssen uns das einpläuen wie eigentlich so eine Gehirnwäsche. Wir können alles bezweifeln, aber die Liebe Gottes nicht. Das ist ganz wichtig. Und wir können auch unsere Fragen haben, aber wir dürfen an die Liebe Gottes glauben. Jesus wird im Stall von Bethlehem geboren und das war keine schöne Erfahrung. Und warum macht das Jesus so? Alles, was geschehen ist, macht er ganz bewusst. Geburt im Stall. Und wir haben das ein bisschen verniedlicht. Schön romantisch mit Krippen aufbauen und sowas, Krippenspiel, aber es war eine furchtbare eigentlich Realität. In der Fremde, unterwegs, ohne Hygiene und ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie so eine Geburt vor sich gehen soll dort. Und Jesus macht das und beim Kreuz ist es offensichtlich, dass da was schiefgegangen ist, dass eigentlich alles schief geht im Leben Jesu. Und warum? Macht er das so, weil bei uns alles schief geht. Ich kenne einen Psychologen in New York und der hat mal gesagt, ich wäre sauer, wenn Jesus nicht in dieser Welt gelitten hätte. Ich wäre verärgert, wenn Jesus nicht einen grausamen Tod gestorben wäre. Warum? Weil wir Menschen in dieser Welt so leiden und viele grausame Tode sterben. So Gott hat sich mit uns solidarisch erzeigt und gesagt, ich bin bei euch, ich gehe den Weg mit euch. Er hat den schlimmsten Tod auf sich genommen, der damals möglich war. Vielleicht auch die schlimmste Geburt, die möglich ist. Wo kann man noch geboren werden? Wie tiefer kann es noch gehen, außer es in so einem Stall? Und damit er sagt zu uns, also ich bin ganz tief, auch wenn ihr ganz tief gefallen seid, ich bin bei euch. Und auch das Leben in Nazareth können wir uns nicht so einfach vorstellen. Richtig harte Arbeit und das Volk Israel war versklavt. Die mussten alles versteuern, deswegen auch diese Steuerantreiber waren nicht beliebt. Weil das war nicht einfach okay, wir haben was übrig, sondern es war teilweise der Lebensunterhalt. Die Leute haben in Elend gelebt. So, mit Jesus verändert sich alles. So sehr hat Gott den Mensch geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. So schreibt es der Johannes im 3. Kapitel, Vers 16. Jesus ist von den Pharisäern Fresser und Säufer genannt worden, weil sie einfach nicht verstehen konnten, dass dieses armselige Dasein hier auf Erden Sinn haben soll oder gar heilig ist. Er hat sich bei Sündern, Zöllnern, Prostituierten, Versagern zum Essen einladen lassen, um ihnen zu sagen, hey, dein Leben hat Sinn, du bist unendlich geliebt, für dich liegt Vergebung bereit. Hier ist die ausgestreckte Hand Gottes. Jesus hat auch auf die Pharisäer, auch den Pharisäern gesagt, nehmt euch und eure guten Taten nicht so wichtig. Seid euch in eurer Erlösung durch gute Werke nicht so sicher. Die Bibel auswendig wissen nützt euch nichts, wenn ihr die Liebe vergesst. Zum Gelähmten sagt er, geht, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dir geholfen. Am Kreuz heuchelt Jesus mit seinen, am Kreuz hechelt Jesus mit seinen letzten Atemzügen Worte der Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und noch dieses wunderbare Wort, Maria, siehe dein Sohn. Sohn, siehe deine Mutter. Was sagt Jesus heute und jetzt zu mir, zu dir? Kurz vor Weihnachten. Stell dir vor, Jesus wird neugeboren am Heiligabend in deine Hände gelegt und jemand macht ein Foto von euch beiden. Jesus wird Mensch, damit wir wahre Menschen werden können. In der Nähe Jesu werden wir menschlicher. Ohne Jesus wird es kälter, auch in unserer Gesellschaft, in unseren Familien. Wäre es nicht an der Zeit, wieder Orte der Menschlichkeit zu suchen, die uns Jesus aufgezeigt hat? Er lädt uns ein, gerade dieses Weihnachten, vielleicht auch auf die Knie zu fallen und sagen, danke Jesus, dass du bei mir bist, dass du einer von mir geworden bist, dass du mit mir gehst. Und jetzt kann ich das Leben neu wagen. Ich kann es mit dir wagen. Ja, wann habe ich das letzte Mal richtig gebetet? Wann habe ich einmal das letzte Mal richtig gekniet? Habe ich überhaupt schon mal Jesus um Hilfe gebeten? Oder sogar andere Menschen? Bin ich mir so selbstsicher? Greifen wir doch endlich nach dieser Hand, nach dieser ausgestreckten Hand Gottes, die Jesus ist. Jesus ist wahrhaft der Retter der Welt, die Sonnenwende, das Licht der Welt, das in die Welt gekommen ist, damit wir den Weg erkennen, die Wahrheit und das Leben, damit wir das Leben in Fülle haben. So wollen wir wirklich dieses Weihnachten genießen und wünsche ich euch aus ganzem Herzen, aus meinem franziskanischen Herzen, dieses franziskanische Fest, diese Demut Gottes zu feiern. Aber wie Franziskus das auch gesagt hat, schmiert Fleisch an die Wände, so müssen wir es zelebrieren. So möchten wir Weihnachten feiern, vollkommen übertrieben, vollkommen ausgelassen, weil Jesus alles verändert hat. Diese Ankunft Jesu, Gottes unter uns, hat alles verändert. Alles macht Sinn. Alles ist geheiligt. Alles ist quasi in den Himmel gehoben worden. Der Staub der Erde ist Himmelsstaub geworden. Und es lohnt sich zu leiden. Es lohnt sich, sich abzumühen. Es lohnt sich, für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. Und so segne ich euch und eure Familien aus ganzem Herzen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
How could it be, this baby in my arms, sleeping now, so peacefully, the Son of God.
Die Menschwerdung Gottes aus der Sicht des heiligen Josef, wie kann das sein? Ein kleines Kind, der Sohn Gottes in meinen Armen. Einmal eine andere Sicht auf die Menschwerdung Gottes. Pater Paulus, Maria Tautz, Franziskus hat die erste Krippendarstellung hat Tiere, glaube ich, mit hineingeholt, um das wirklich realistisch darzustellen, als Gott noch Windeln trug, um das einfach vor Augen zu führen. Wie feiern die Franziskaner der Erneuerung denn? Ich wollte schon gerade sagen Pfingsten, aber Weihnachten.
Ja, das ist ganz unterschiedlich, wo wir eben sind. Und ich kann ja einfach mal ein paar Storys erzählen. Also in der Bronx, wir sind ja mitten in solchen Wohngebieten, eben wo die Armen wohnen. Und da kommen wir gar nicht drum herum, einfach mit den Leuten zu feiern. Ne, und da kommen die verrücktesten Typen in unsere Kirche zur Christnacht und da fangen wir wirklich erst, glaube ich, um 11 oder 11:30 an, also so ein bisschen wirklich, wir wollen das wirklich so in der Nacht machen und dann kommen aber auch unsere Wohltäter und das sind teilweise die reichsten Leute der Stadt, kann man so sagen, also und dann sitzen die nebeneinander, ja die Armen und die Reichen. Und ich glaube, das ist bei Franziskus auch so gewesen. Greccio, er hat ja auch die Wohltäter beauftragt, dieses Fest vorzubereiten und dann aber auch das ganze Dorf eingeladen. Und dann kamen die in der Nacht alle da auf diesen Berg in Greccio und an diesen Hang. Und ich denke mir, das ist wirklich so, man kann einfach Weihnachten nur mit Menschen feiern, so wie sie sind. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir die Menschen so nehmen, wie wir sind. Ich habe mal bei einem in der Werkstatt gesehen, so ein Schild, nimm die Menschen, wie sie sind, es gibt keine anderen. Und ich glaube, das ist, was Gott auch mit uns macht, ne? So, er nimmt uns, wie wir sind, er hat uns gemacht und gewollt. Und das ist für uns so schwer zu glauben und anzunehmen, dass wir geliebt sind, wie wir sind. Wir denken ständig, wir müssen irgendwie uns schminken und alles Mögliche verändern, bis uns Gott lieben kann. Und das zeigen eben die Armen einfach so. In Limerick, da habe ich das krasseste, wie so vieles, das krasseste Weihnachten erlebt. Da kamen die ganzen Leute in Pyjama. Das gibt den sogenannten Pyjama-Faktor dort. Und das heißt eben, wenn die Leute im ganzen Tag in Pyjama rumlaufen, das sind ganz viele arbeitslos oder sowas. Das ist so ein, und die machen sich nichts draus ungefähr. Die zeigen das auch ganz bewusst ungefähr. Ich kann mir es leisten, den ganzen Tag im Bett zu bleiben. Und dann kamen die im Pyjama zu unserer Christnacht. Also das war sehr gewöhnungsbedürftig, aber ganz liebe Leute. Und die haben mir gesagt, genau, Gott liebt die auch, so wie die sind, im Pyjama. Und da haben wir dann mit Weihrauch und allem tolle Christnacht gefeiert und die dort einfach in ihrem Badeanzug. Und da habe ich mir gedacht, das gibt's nur in solchen Gebieten, wo die Armen leben. Die machen sich nichts mehr draus und sie sind eben auch teilweise wirklich auch so, wie sie sind. Und das, dadurch sind sie auch sehr, sehr lebenswürdig und ermutigend auch für uns, die Masken abzunehmen, sagen, hey, genauso geht's mir auch. Ich bin auch so ein Typ, ne? Ich bin auch so ein Armer und ich habe auch meine Macken.
Okay, danke, Pater Paulus, und frohe Weihnachten.
Danke.
Wenn Sie diese Sendung bestellen möchten, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen, 08328921120, oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org. Danke, Pater Paulus, für diese Sendung und ein frohes Weihnachtsfest.
Dann gleichfalls.
Das wünschen wir auch allen Zuhörern. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.